Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Endo-Podcasts des Endoscopy Campus. Ich freue mich heute ganz besonders, meinen alten Freund und auch Lehrer Horst Neuhaus, wir waren gemeinsam in München, hier begrüßen zu können. Horst Neuhaus bedarf keiner Einführung. Er ist seit vielen Jahren am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf und macht dort eine der größten und international ausgerichtetsten Live-Demos, die es weltweit gibt. Horst, herzlich willkommen.
Ja, lieber Thomas, vielen Dank für die nette Einführung und es ist mir eine große Freude, dabei zu sein und mit dir zu diskutieren, zu plaudern und wichtige Erfahrungen auszutauschen.
Ja, vielen Dank. Wir kennen uns ja lang genug, deswegen kann ich dir vielleicht auch mal eine schwierige Frage stellen. Heute geht es darum, wie gefährlich ist die ERCP? Da gibt es vielleicht eine alte Antwort und eine neue Antwort. Wir kennen ja die Risiken, Pankreatitis und so weiter und jetzt kommt auch die Infektion dazu und so mal ein provokanter Einstieg, lieber Horst, bringen wir nicht sehr viel mehr Leute um mit der akuten Post-ERCP-Pankreatitis als mit einer möglichen Infektion?
Also ich glaube nicht, dass die ERCP so gefährlich ist, dass wir gleich Patienten umbringen, aber immerhin, es ist eine Methode, die natürlich invasiv ist und mit Risiken einhergeht, über die die Patienten gut aufgeklärt werden müssen. Und das Infektionsproblem, das können wir später nochmal detailliert diskutieren, steht sicher eher im Hintergrund verglichen jetzt mit Pankreatitis und anderen Folgen. Und trotzdem muss natürlich die ERCP gut konzipiert werden, die Indikation muss stimmen und die Durchführung muss möglichst perfekt sein.
Also fangen wir mal mit dem an, was wir eigentlich seit langem wissen. Vielleicht können wir das für unsere Hörer nochmal zusammenfassen. Klärst du deine Patienten auf? Wie gehst du ran, auch im Hinblick darauf, das Risiko möglichst gering zu halten?
Also zunächst mal spielt es eine große Rolle, dass die Indikation korrekt gewählt wurde für die ERCP. Das setzt voraus, dass in den meisten Fällen eine indirekte Bildgebung, also insbesondere eine MRCP und Endosonographie durchgeführt werden sollte, mal abgesehen von Fällen, wo die Indikation ganz klar ist, ikterischer Patient mit Gallengangstein im Ultraschall nachweisbar, da kann man sicher direkt eine ERCP durchführen, aber insbesondere bei hochgelegenen Stenosen sollte man eine MRCP durchführen, dass man einen Plan hat. Und eine diagnostische ERCP ist, wie wir wissen, heute kaum noch indiziert, es sei denn zur Entnahme von Gewebsproben oder präoperative genaue Ausklärung intraluminaler Ausdehnung von cholangiozellulären Karzinomen beispielsweise, sodass die ERCP praktisch nur noch stattfinden sollte, wenn sie mit einem therapeutischen Eingriff verbunden ist.
Da liegt ja heutzutage fast schon das erste Problem. Das DRG-System ist ja so, dass die Patienten eigentlich auf den ERCP-Tisch springen, sobald sie das Haus betreten. Da ist ja die Herausforderung, das vorher irgendwie so abzuklären, dass man auch wirklich weiß, was bei diesen Patienten gemacht werden muss. Wie macht ihr das denn?
Wir führen die MRCP beispielsweise dann gleich an dem ersten Tag durch, für den dann auch die ERCP geplant ist. Wenn sich dann herausstellt, zum Beispiel, das ist ein so fortgeschrittenes Gallengangkarzinom, dass eine ERCP gar nicht mehr sinnvoll ist, ja, dann haben wir letztlich einen finanziellen Verlust, weil dann kein therapeutischer Eingriff erfolgt.
Aber trotzdem, Geld hin oder her, gilt natürlich, die Indikation muss stimmen.
Ja.
Da fallen dann wahrscheinlich im Vergleich zu unserer Jugendzeit in der Endoskopie schon mal die Hälfte der Indikationen weg und damit auch die Hälfte des Risikos. Wie ist es jetzt mit dem Durchführenden oder dem durchführenden Zentrum? Wer sollte das machen, wer doch vielleicht eher nicht?
Ja, du hast ja vorhin noch gefragt, wie die Patienten dann aufgeklärt werden. Also man muss schon sagen, das hängt natürlich wieder von der Indikation ab. Es gibt ja Risikofaktoren gerade für die Pankreatitis, wie Frauen, dann schon Anamnese einer früheren Pankreatitis oder gutartige Papillenstenose oder Sphinctoordidyskinesie, was es ja sicher nur sehr selten gibt, wenn überhaupt. Die haben natürlich von vornherein schon mal ein höheres Risiko. Im Schnitt muss man aber dem Patienten sagen, alleine das Risiko einer Post-ERCP-Pankreatitis liegt sicher bei 2-3%. Und lässt sich das senken durch besondere Expertise schon? Studien zeigen, man muss mindestens 50 ERCPs oder sogar 50 Papillotomien pro Jahr durchführen, sonst steigt einfach das Risiko für den Patienten. Und das impliziert, dass die ERCP, meine ich, zentralisiert werden sollte. Ja, wenn weniger als 200-300 RCPs pro Jahr in einem Institut durchgeführt werden und es dann nicht nur einen einzigen Untersucher gibt, sondern das auch noch verteilt wird, dann steigen die Risiken für den Patienten.
Das ist ja so ein bisschen ein Nachteil, der uns immer wieder vorgeworfen wird. Die Chirurgen müssen ihre Zahlen aufschreiben. Wie gut das dann und zuverlässig wirklich ist, ist eine andere Frage, aber trotzdem. Und wir fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Was glaubst du, ist da nötig oder was wird jetzt schon gemacht? Schreibt ihr eure Komplikationen jeweils mit und monitort die?
Ja, so gehen wir vor bei der ERCP. Also besonders die Pankratitis wird erfasst und auch Nachblutung und sind diesbezüglich schon gefordert bei der Zertifizierung. Das heißt, für unser Pankraszentrum müssen wir per se die Komplikationen erfassen und dann muss man auch intern klären, wie die vermeidbar sind oder ob es tatsächlich an einzelnen Untersuchern liegt. Das gibt dann natürlich mehr Möglichkeiten, dem nachzugehen.
Also die Zentritis hat da einen positiven Effekt, dass man das zumindest mal offenlegen muss. Ansonsten gibt es aber keine offizielle Mindestmenge. Du hast 300 erwähnt. Was würde denn das zum Beispiel für eine größere Stadt, ich will jetzt keine nennen, aber was würde das bedeuten? Haben wir überhaupt Überblick, wer alles ERCP macht?
Das glaube ich nicht. Aber in Deutschland, wo die Kliniken ohnehin alle relativ nah beieinander liegen, reichen für Städte, sagen wir mit 1 Million Einwohner, wahrscheinlich 4 Zentren aus.
Gut, da haben wir ja noch ein bisschen einen Weg dahin, um das zu erreichen. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich glaube, es gibt gute Daten, wie du schon gesagt hast, dass das sinnvoll ist für die Patienten. Man kann dann noch streiten, bezieht sich das auf das Zentrum oder einzelne Ärzte?
Genau.
Würdest du das weiter differenzieren?
Ja, das ist sicherlich auch davon abhängig, ob in einer Klinik 6 verschiedene Untersucher ERCPs durchführen oder nur 2, 3 die ERCP durchführen und dann unter Supervision auch stehen die Jüngeren, die mit ausgebildet werden. Das ist natürlich auch ein Konzept hinsichtlich der Ausbildung sehr wichtig.
Haben denn Trainees eine höhere Komplikationsrate?
Das ist wohl so bei den ersten 50-100 Untersuchungen. Deswegen darf man die nicht alleine da stehen lassen. Und übliche Empfehlungen sind ja, wenn eine Sondierung nach 10-15 Minuten nicht gelingt, dann sollte spätestens ein Erfahrener übernehmen.
Gut, also wir haben schon die Indikation, wir haben den Untersucher, das alles engt die klassischen Komplikationen etwas ein. Nur ganz kurz, weil das sonst zu weit führen würde, welche der empfohlenen Maßnahmen, NSAR oder Stents oder was habt ihr denn im Repertoire, was kannst du empfehlen?
Allein die technische Durchführung, Sondierung ist natürlich ein Aspekt, das können wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber drahtgeführte Sondierung und so weiter, das ist ja alles gut belegt. Aber es gibt ja andere Risiken, ist ja nicht nur die Pankratitis, sondern auch Cholangitis, das insuffizient drainiert wird. Und deswegen ist ja die Planung sehr wichtig, dass man weiß, welche Segmente sollen angegangen werden. Und ich muss eine komplette Drainage erzielen, um das Risiko zu minimieren. Was die Pankratitis betrifft, ist keine Frage. Das entspricht auch den Leitlinien, dass 100 Milligramm Indomethacin oder Diclofenac vor der Untersuchung oder während der Untersuchung appliziert werden sollen. Und nur wenn es Kontraindikationen gibt, wie bei Niereninsuffizienz, dann hochvolumige Infusionen. Ansonsten sind andere wie Nitrate, so das ist dann nur für diejenigen, bei denen eben Kontraindikationen für andere Maßnahmen bestehen. Das ist erforderlich.
Und wann legt ihr Pankreasstents?
Bei allen schwierigen Sondierungen, wenn ich also mit dem Draht wiederholt im Pankreas gewesen bin, auch bei der Doppeldrahttechnik sollte man einen prophylaktischen Pankreasstent einlegen, der dann frühestens nach 24 Stunden wieder entfernt wird und höchstens eine Woche verbleiben sollte.
Gut, jetzt haben wir mit all diesen Maßnahmen hoffentlich die Komplikationsrate deutlich eingegrenzt. Was vielleicht manchmal ein bisschen konterkariert werden kann durch komplexere Fälle, schwierigere Fälle. Also das wird jetzt nicht dazu führen, dass die Komplikationsrate auf 0,5% oder die Pankreatitisrate auf 0,5% sinkt, aber immerhin. Jetzt aber, glaube ich, im zweiten Teil, Horst, und das war ja die Eingangsfrage, jetzt geht es um ein Risiko, was plötzlich vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, was es möglicherweise immer schon gab. Wir haben das Risiko, andere Patienten zu infizieren. Und deswegen, so ist die Schlussfolgerung, sollen wir jetzt einmal Endoskope verwenden. Wie siehst du denn das Ausmaß? Wird ja auch behauptet, in Deutschland sind die Strukturen besser. Aufbereitung von Geräten wird durch geschultes Personal vorgenommen, im Gegensatz zu den USA, wo man angeblich von McDonald's in die Endoskopaufbereitung wechseln kann. Wie siehst du das in Relation zu dem, was wir bisher besprochen haben?
Ja, das ist schwer zu quantifizieren, aber es besteht kein Zweifel, dass ein Risiko besteht, dass Keime über kontaminierte Endoskope, besonders mit multiresistenten Erregern, eine Infektion auslösen können. Und sind ja Todesfälle bekannt worden, so ist das im Jahr 2012 etwa ja in den USA zum ersten Mal berichtet worden. Und das Thema ist sehr umwog in den USA, weil die meisten Berichte kommen auch aus den Staaten. Aber wir haben auch aus Berlin und auch aus anderen europäischen Ländern Berichte über Transmission durch kontaminierte Endoskope. Eine Studie aus den Niederlanden hat ja ermittelt, dass selbst unter der Kenntnis von 73 Zentren oder 65 haben nachher schließlich mitgemacht, die haben also alle Endoskope aufgearbeitet nach der Desinfektion zu einem Zeitpunkt, wo man das Problem schon kannte. Und es hat sich herausgestellt, dass in 20% der Fälle die Duodenoskope noch kontaminiert waren. Und selbst unter Studienbedingungen, unter den allerbesten Bedingungen mit doppelter High-Level-Desinfection oder sogar chemischer Desinfektion oder Sterilisation der Instrumente sind in 2% die Duodenoskope noch kontaminiert. Nun kann man sagen, ja, das ist wahrscheinlich klinisch nicht relevant. Aber da gibt es sicher eine Dunkelziffer, die schwer zu benennen ist und zu quantifizieren ist, weil entweder wird das nicht erfasst, man denkt nicht dran, dass es zur Keimübertragung gekommen ist oder es wird nicht berichtet. Aber hier zeigen wieder Studien aus Holland, dass alleine von den publizierten Daten umgerechnet auf die Zahl der RCPs, die in den Niederlanden durchgeführt werden, in etwa 1 zu 10.000 Fällen, das sind die berichteten Fälle, es zur Übertragung kommt. Also es bleibt ein Risiko. Die Einführung jetzt der Einmalkappen für wiederverwendbare Duodenoskope mag das Risiko senken, bewiesen ist das aber nicht. Wir haben ja nach wie vor das Problem auch, dass sich Biofilme in den Arbeitskanälen ausbilden. Es bleibt ein Restrisiko bestehen und man muss sich nun fragen, nimmt man das so in Kauf und sagt, ja, das ist ein Teil des RCP-Risikos, so ähnlich wie Pankreatitis im geringeren Maße. Oder wird noch mehr in neue Technologien investiert oder setzen wir tatsächlich einmal Duodenoskope ein?
Ich habe mir das mal von unserem Hygieniker erklären lassen. Wenn ich das recht verstehe, sind das ja nicht nur oder nicht hauptsächlich direkte Infektionen, sondern es werden da Keime verschleppt, die dann ins Mikrobiom eingehen und sich durchsetzen, resistente Keime, und dann werden die Leute krank. Und das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit des Nachweises, weil das manchmal erst später passiert. Aber das konnte dann eindeutig zurückgeführt werden auf den Ausgangsstamm, der in dem Endoskop war. Jetzt mal andersrum gefragt, 2%iges Pankreatitis-Risiko akzeptieren wir, ein 2%, weil es nicht vermeidbar ist, ein 2%iges Infektionsrisiko oder ein Übertragungsrisiko. Patienten müssen ja nicht krank werden, vielleicht nicht. Aber du weißt ja, was das im Moment noch kosten würde. Du kennst die Zahl deiner ERCPs. Du gehst zu deiner Verwaltung und sagst, kann ich mal so und so viel, einen einstelligen Millionenbetrag haben? Was passiert dann?
Also das ist sicherlich derzeit nicht umsetzbar. Wir brauchen auch noch mehr Studien, um auch die Funktionalität der neuen Instrumente belegen zu können. Also die Daten sind ja sehr vielversprechend. Die ersten Studien zeigen, nur in 3% der Fälle muss konvertiert werden, dass man das Einmalendoskop, dass es nicht zum Erfolg führt und man auf wiederverwendbare wechseln muss. Denn es könnte ja auch sein, dass die Funktionalität nicht so gut ist und ich dadurch wieder mehr Pankreatitiden induziere. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Also wir brauchen da mehr Daten. Wenn du das mit meiner Verwaltung ansprichst, zum derzeitigen Punkt würde ich bei den Patienten, die ein besonders hohes Risiko haben, also die multimorbide sind, die immunkomprimiert sind, die hiläre Stenosen haben mit dem Risiko, dass man inkomplett trainiert, wenn die sich infizieren, wenn es da zu einer Keimtransmission kommt, gerade von multiresistenten Keimen, dann kann das ja auch tatsächlich letal ausgehen und für diese Fälle wäre es auch derzeit schon wünschenswert. Das Problem ist, dass natürlich die Verwaltung sagen wird, ja, wie wird das reinvestiert oder wie sieht das in der Bilanz aus? Das ist natürlich das Problem. Das ist nicht kodierungsrelevant bisher. Und im Gegenteil, unser System würde ja, dass jemand da nicht auf die Intensivstation kommt, das wird ja in keiner Weise irgendwie zum Tragen kommen. Im Gegenteil, die Einnahmen werden sogar höher, wenn der Patient nachher auf der Intensivstation behandelt werden muss.
Also es gibt ja schon, obwohl es kaum Daten gibt, sogenannte Modellrechnungen. Und ich glaube, wenn sich bei dem derzeitigen Preisgefüge das rechnen soll, dann muss man für jede Infektion irrsinnige Intensiv- und dann auch noch Rechtsanwaltskosten mit einbeziehen. Aber wahrscheinlich ist es auch noch zu früh. Vor kurzem hat ja die DGVS stattgefunden und auch da, wie wir so hören, gibt es Versuche, das mal gemeinsam zu evaluieren in mehrerlei Hinsicht. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass Daten noch fehlen. Ansonsten kann man sich natürlich verschiedene Szenarien vorstellen, wie du gesagt hast, für bestimmte Risikopatienten oder auch, wie die Firmen argumentieren, wenn man jetzt nur 3 Duodenoskope hat und plötzlich braucht man ein 4, dann nimmt man schnell mal 1 aus dem Schrank. Also das muss man alles noch sehen. Hast du einen Plan, wie du anfangen würdest oder würdest du sagen, nee, ich mache das jetzt nur im Rahmen von Studien und das muss man auch mehr erzwingen, dass Studien gemacht werden und nicht durch die Hintertür die Geräte irgendwie reingeschmuggelt werden?
Ja, zunächst mal möchte ich tatsächlich mit unserem Team mehr Erfahrung sammeln und wir nehmen jetzt an einer großen Studie teil, bei der bis zu 1000 Patienten untersucht werden, international multizentrische Studie und dann werden wir sicher mehr Daten haben, was die Funktionalität angeht. Der Plan wäre, wenn sich zeigt, dass ich damit genauso effektiv und sicher endoskopieren kann wie mit wiederverwendbaren Duodenoskopen, dann würde ich das so mit unserer Verwaltung besprechen, ob wir zumindest bei Risikopatienten diese Instrumente einsetzen können.
Gut, wunderbar. Ich glaube, wir haben einen guten Weg aufgezeigt, wie wir mit den klassischen und vielleicht auch den neuen Risiken der ERCP umgehen können. Wie immer fehlen viele Daten, wie immer natürlich die Hoffnung, dass das auch in Deutschland behoben wird oder dass wir auch in Deutschland dazu beitragen können. Würde mich sehr freuen, lieber Horst, wenn wir vielleicht in einem Jahr, wenn diese Studie fertig ist, nochmal ganz gezielt darüber sprechen. Ich würde auch gerne im Podcast die ein oder andere Studie durchsprechen. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke auch, hat mir Freude bereitet.
Und bleiben Sie dran. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns in 14 Tagen wieder zuhören. Da rede ich mit Ulrike Beilenhoff von der DGEA zur Frage, sollen nur Ärzte endoskopieren? Abonnieren Sie den Podcast, er ist auf allen Medien zu hören, Spotify, Apple und so weiter. Bleiben Sie uns treu. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.